Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Nach 3 Wochen Urlaub melden wir uns zurück mit einer neuen Folge des Data Navigator. Und zwar am 12.09., dem Tag des Wirksamwerdens des Data Act. Was könnte es für ein passenderes Datum dafür geben? Ja, und bei mir wie immer ist Hubertus von Rönne. Hallo, lieber Hubertus.
Ja, hallo Martin. Schön, dass du wieder zurück bist und freue mich hier auf die neue Folge.
Genau, und wir haben uns was überlegt. Wir dachten, wir wagen mal den Blick in die Glaskugel. Wir haben ja schon den einen oder anderen Gast gehabt, den wir gefragt haben, was er denkt, was da passieren wird, und haben uns jetzt vorgenommen, das selber mal zu machen und haben uns sozusagen eine kleine Prediction-Folge vorgenommen. Insgesamt 10 kleine Fragen, die wir mal versuchen wollen, kurz und knackig, soweit uns das möglich ist, zu beantworten. Und ich fange mal an, Hubertus. Ja, was meinst du denn, was heute am 12. September so passieren wird?
Ja, Martin, kurz und knackig, nichts. Also, leider. Nein, alle haben ihre Alltagsgeschichten. Die Deutschen bereiten sich im Zweifelsfall aufs Wochenende vor. Die Franzosen streiken noch ein bisschen und der Rest von Europa guckt, was die Deutschen und Franzosen machen und wartet erstmal ab. Spaß beiseite. Ganz ehrlich, ich glaube, die allermeisten haben einfach ihre Alltagsprobleme, Herausforderungen. Sei es Lieferketten, sei es irgendwie US-Taxes oder was auch immer so sonst einem im Alltag erwartet, da hat der Data Act keinen Platz, um wirklich auf der Prioritätenliste ganz oben zu liegen. Insofern glaube ich, passiert heute an diesem Tag wirklich so gut wie gar nichts, leider.
Glaube ich auch. Ja, ich sitze ja heute hier in dem wunderschönen Offices von Blackboat, unserem Partner, mit dem wir den AI-Officer-Kurs zusammen machen. Und wenn ich da so ein bisschen frumm frage, künstliche Intelligenz als Rechtsthema, als Thema für die Prozesse ist ein großes Thema. Der Data Act steht da relativ weit hinten. Ne? Und so stimme ich dir zu, wird es, glaube ich, da jetzt am Freitag jetzt kein riesen Ballyhoo geben, wäre aber auch selten. Ne? Also auch bei der DSGVO ist ja nun am 25. Mai 2018 jetzt nicht berichtet worden, dass da jetzt die Welt zusammengebrochen
ist. Ja, das ging da auch später los. Ne? Aber ich glaube schon, Martin, ich glaube schon, da ist einige wenige haben es begriffen, einige wenige, vor allen Dingen die wir jetzt sich schon mit Datengeschäftsmodellen beschäftigen, ja, also die stehen zum Teil in Startlöchern. Also ich bin da zuversichtlich, dass dann noch was passiert, eher wahrscheinlich kleinere Unternehmen. Aber lass mal abwarten, was so in der nächsten Zeit passiert.
Genau, die nächsten Wochen, ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da nach so ein bisschen Abtasten ein paar Sachen hören werden. Wir haben ja nun auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie sind vorbereitet und werden dann mal ihre Partner fragen. Sicherlich nicht mit der Brechstange, aber das kann ich mir schon vorstellen, oder? Dass da jetzt ein paar Sachen passieren. Also müssen die auch ein paar Sachen passieren.
Ich glaube, wir beobachten schon erste Dinge, nicht? Also was wir schon andeutungsweise zum Teil auch konkret sehen, ist das Umschreiben von den ersten Verträgen. Interessanterweise auf der einen oder anderen Seite gibt es schon neue Verträge, die mit vernetzten Objekten kommen. Da stehen schon so ein paar Klauseln drin. Das ist aber eher interessanterweise unserer Ansicht nach, glaube ich, eher in die falsche Richtung. Also eher wird da die Lizenz weiter erweitert oder nochmal anders ausgedrückt, die der Hersteller dann dem Käufer gibt. Sowas sehen wir. Eigentlich soll es andersrum sein. Ich höre auch schon die ersten Anzeichen, dass Ausschreibungen angepasst werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass da diejenigen, die da so ein bisschen näher mit uns vielleicht auch in den Data Act geguckt haben, dass da in den nächsten Wochen zumindest in diesen Fällen bei Verträgen und bei Ausschreibungen die ersten Umstellungen vorgenommen werden. Was meinst du?
Ja, glaube ich auch. Und bei den Verträgen haben wir selber jetzt durchaus eine erquickliche Zahl an Mandaten, wo wir beauftragt sind. Es sind häufig Cloud-Verträge, also Kapitel 6 Thema Data Act, ne? Aber auch Datenlizenzverträge. Das ist jetzt nicht nichts, das ist schon so. Aber gut, das wird jetzt hier niemand überraschen, der die 23. unserer Folgen hört. Das haben wir in der Vergangenheit jetzt hier häufiger gehabt, dass in den Unternehmen der Befassungsgrad sehr unterschiedlich ist und das jetzt nicht vergleichbar ist mit der DSGVO und dem Umsetzungsdruck, der damals herrschte. Aber ich sehe schon, dass da Sachen passieren und Ja, mit den Ausschreibungen darf man gespannt sein, haben wir auch hier schon diskutiert. Habe ich noch nicht gesehen, dass das wirklich angepasst worden ist. Aber wenn es das erste Mal clasht, dann spätestens dann werden sich die Leute darüber auch Gedanken machen.
Ja, es gibt aber schon durchaus auch einige Kommunen oder Städte, die da aufmerksam geworden sind, weil sie jetzt eben irgendwie, keine Ahnung, neue Busse anschaffen oder so. Und dann ist das eine gute Gelegenheit, da vielleicht doch an Daten zu kommen, die bisher entweder nicht verfügbar waren oder aber Geld gekostet haben. Also das glaube ich, da wird einiges passieren. Interessant ist schon, also überraschend eigentlich, glaube ich, für uns beide, dass auf der Seite der sogenannten Nutzer, also der Users, so wie der Data Act das definiert, derjenigen, die vernetzten Objekte nutzen und die Daten gerieren, dass da nicht mehr Bewegung drin ist. Nicht? Da ist so ein Abwarten auch erstaunlicherweise. Ein Abwarten, was passiert denn? Was wird uns dann an Daten angeboten? Das ist erstaunlich und da glaube ich, da sollte eigentlich die Initiative wahrscheinlich dann mehr auf der Seite der Nutzer liegen, mal nachzufragen. Was glaubst du?
Genau, ja, wer wir sehen, wäre jetzt dann ganz konkret vorherzusehen, aber ich glaube, dass dass es so ein bisschen ein Stein den anderen ins Rollen bringen wird. Ich glaube, so wird es sein. Ja, dass dann immer wieder Leute hören und dann ist es natürlich dann erstmal ein Projekt und auf der Seite derer, die von den Daten profitieren können, wird es ein bisschen brauchen. Manche haben Mühe, überhaupt die Daten, die schon da sind, zu verarbeiten und so. Aber die da weiter sind, ich glaube, die werden das schon nutzen.
Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass da vielleicht der Eindruck entstanden ist, naja, die müssen uns ja die Daten jetzt geben. Dann warten wir mal ab, dann geben sie uns die ja wohl ab dem 12. Ja, das wird aber so nicht passieren. Das wird sicher nicht passieren. Und dann was? Und da gibt es ja nun auch zumindest im Entwurf des Umsetzungsgesetzes durchaus auch Strafen oder vielmehr Bußgelder. Wie sieht es denn damals aus, Martin? Glaubst du, dass da Bußgelder demnächst schon eine Rolle spielen werden?
Also klare Antwort nein. Ja, definiere demnächst. Ja, aber meine Antwort wäre mal jedenfalls nicht vor 2027. Werden wir in Deutschland Bußgelder sehen. Einfach, wir haben noch nicht mal eine funktionsfähige Behörde. Das scheint mir also eine benannte Behörde, funktionsfähige Behörden haben wir schon, aber jedenfalls gesetzlich designierte Behörde. Der Sanktionsrahmen steht noch gar nicht fest. Fehlt es hier möglicherweise auch an der an dem Konkurrenzdruck. Es war ja lustig und es gab einen gewissen Wettbewerb damals, welche der 16 Aufsichtsbehörden in Deutschland oder 17 ja nun beim Datenschutz die ersten sein würden, die DSGVO-Bußgelder verhängen. Ja, das hat Stefan Brink damals geschafft als baden-württembergischer Datenschutzbeauftragter, hat aber auch fast ein Jahr gebraucht. Und das haben wir ja hier gar nicht. Und bis die Bundesnetzagentur da wirklich den Bußgeldrahmen auspackt und die Bußgeldkeule schwingt, da werden sicherlich noch ein paar andere Sachen passieren. Wir haben ja auch mit der hamburgischen Behörde gesprochen, mit Herrn Ambrock hier in dem Podcast, der auch gesagt hat, naja, Bußgeld ist dann Ultima Ratio. Wir werden sicherlich erstmal gucken und die Leute befragen, warum sie denn so und nicht anders handeln. Insofern Bußgelder ziemlich sicher nicht im nächsten Jahr, dieses Jahr auf keinen Fall. Im Ausland mag das anders sein, da kann ich mir schon vorstellen, dass da der eine oder die andere Behörde ein bisschen schneller ist, auch um ein Exempel zu statuieren oder mal ein Zeichen zu setzen. Glaube ich aber, insgesamt wird es eher dauern.
Also das Druckmittel Bußgeld hilft uns nicht weiter bei der Implementierung des Data Act, sagst du. Was vielleicht sonst? Vielleicht schlechte Presse, wenn man da irgendwie nicht das Richtige macht?
Das kann ich mir schon vorstellen, ja, dass die, dass da mal negativ berichtet wird. Bloß da brauchen wir erstmal jemanden, der weiß, welche Rechte er hat und jemanden, der die Ansprüche, die es dann da gibt, nicht erfüllt. Und dann einen Journalisten, der das als Problem erkennt und sagt, ja, hier verhält sich ja ein Großer nicht rechtstreu und es müsste ja ein Großer sein, damit es überhaupt Presse gibt. Und die werden dann ihre Gründe haben, warum sie es nicht erfüllen. Also daraus eine gute Story zu machen, ist vielleicht schwierig. Aber vielleicht gibt es ja auch positive Presse. Was meinst du? Es könnte ja auch sein, dass man...
Wir hören ja und wissen, dass die EU durchaus auch einiges gerne publizieren möchte zum Data Act, weil das ein wichtiger Baustein der Digitalpolitik, der Digitalstrategie der EU ist, der Datenstrategie allemal. Also da erwarten wir jetzt eigentlich, dass es das eine oder andere an Pressemitteilungen, aber auch dann im Laufe des nächsten Jahres durchaus Best Practices kommuniziert werden. Und wer da mit dabei ist und sich da irgendwie profilieren kann als Treiber oder Nutzer des Data Acts, also Beispiele, vielleicht auch, wo man gut miteinander kooperiert. Ne? Das ist ja gar nicht so, dass immer nur der eine verliert, der andere gewinnt, sondern wenn man sich gut zusammenrauft, dann glaube ich, kann der Data Act eine gute Grundlage sein, um gemeinsam auch Datenschätze zu heben. Apropos große nochmal zurück dazu. Also du fragtest vorhin, was passiert denn heute? Es gab ja durchaus einige, die darauf hofften, dass auch deshalb nichts passiert, weil der Data Act gar keine Gültigkeit haben würde. Da gab es einige große, das sind nicht nur Gerüchte, sondern das haben wir sehr konkret auch mitbekommen, die über alle möglichen Kanäle darauf gedrängt haben, dass der Data Act nicht in Kraft tritt. Was ist da mit?
Tja, jetzt ist der 12. September und der Data Act ist jetzt wirksam. Also die haben offenbar umsonst gehofft. Ehrlicherweise, wir haben ja darüber gesprochen, auch hier im Podcast, dass wir da skeptisch waren, dass sich das noch aufhalten lässt, aber so ganz, es sind ja schon komische Dinge passiert in Europa, ja, so ganz sicher waren wir uns dann auch nicht, aber ja, jetzt erstmal ist er wirksam und es mag sein, dass ja, die EU-Kommission hatte ja da nochmal verlautbaren lassen, dass man da jetzt von dem Zeitplan nicht abrücken würde und möglicherweise aber so ein bisschen Verständnis zu erkennen gegeben und gesagt, naja, wir verstehen schon, dass es jetzt alles nicht so einfach ist. Aber andererseits, ich meine, ja, der Data Act, der ist ja nun ja seit 12. September, sprich heute wirksam, aber den gibt es ja schon eine Weile. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt da jetzt völlig übergangszeitfrei überrascht worden ist. Insofern, diese Themen haben wir ja schon eine Weile am Wickel. Wir beide alle mal. Genau. Ja, jetzt hatten wir schon gesagt, die, ja, das kann ja auch kooperativ sein, aber denkbar ja auch, dass es nicht kooperativ ist. Meinst du denn, Prediction, ja, dass es Nutzer geben wird, die Ansprüche auf Datenzugang gerichtlich durchsetzen werden? Und wenn ja, wann?
Ja.
Welcher Monat?
Das glaube ich. Welcher Monat? Also nächstes Jahr, 2026, dieses Jahr wird es nicht mehr passieren. Aber nächstes Jahr, ich vermute, dass vielleicht sogar noch Ende diesen Jahres, ich denke, da liegt was in der Schublade, bei uns nicht, bei mir zumindest nicht, aber bestimmt anderswo. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da, also eher der Ausnahmefall, aber dass die ersten Klagen tatsächlich relativ frühzeitig tatsächlich bei Gericht eingehen werden, um mal zu testen, wie dann die Gerichte so einige kritische Punkte sehen.
Okay, spannend. Ja, ich glaube auch nächstes Jahr, dieses Jahr halte ich schon für schwierig. Was ja übrigens nicht heißt, liebe Nicht-Anwaltskollegen, Zuhörenden, ja, dass wir dann auch ein Urteil kriegen. Na, also die Litigators bei mir im Kanzlei klagen über immer längere Verfahrensdauern. Ja, und dann wäre das ja hier ein neues Rechtsgebiet, wo möglicherweise ein Richter Lust drauf hat, aber möglicherweise jetzt auch ein bisschen mühsamer ist, sich da erstmal reinzuführen. Friemeln. Insofern, ja.
Was heißt das auf der Zeitachse, Martin?
Na, also, ja, unter einem Jahr kriegt man von einem Landgericht keine Entscheidung. Selbst im einstweiligen Rechtsschutz sind, ja, klagen die IP-Kollegen, dass es teilweise 6-7 Monate dauert, bis man da eine Entscheidung hat, also in dem sogenannten Eilverfahren. Ja, und die letzten Verfahren, die ich noch betreut habe, als ich noch zu Gericht gegangen bin, da hatten wir ein ganz unrühmliches Verfahren, wo wir nach 5 Jahren immer noch keinen Termin zur ersten mündlichen Verhandlung hatten. Auch das ist nicht selten. Ja, und da sprechen wir noch nicht von einer rechtskräftigen Entscheidung. Und wir sehen es ja jetzt im Datenschutz, Sachen, die beim EuGH liegen. Beim EuGH geht es relativ flott noch im Verhältnis, ja, aber da sind dann Verfahrensdauern vor den nationalen Gerichten von 10 Jahren vorher gar nicht so selten. Ja, also insofern.
Jetzt machen wir uns eh nicht Angst. Das, 10 Jahre haben wir keine Zeit. Da sind wir schon in einer ganz neuen Phase Digitalisierung. Also wir haben beide gesagt, wahrscheinlich so Anfang, also ich habe zumindest mich aus dem Fenster gelehnt, gesagt, erste Klage wahrscheinlich so Anfang um die Jahreswende, Anfang 2026. Du warst ein bisschen vorsichtiger. Wann kriegen wir das erste Urteil? Jetzt ist deine
Prognose. Also erstes Urteil wird sicher 27 erst sein. Also es könnte ein, zwei Rechtsschutz müsste man sich mal anschauen, ob man da überhaupt eine Chance hat, ob es da Konstellationen gibt. Mhm. Aber eine zivilrechtliche Klage, dass da jetzt im nächsten Jahr ein Urteil gibt, das wäre schon sensationell. Da müssten schon viele Beteiligte wollen, sagen wir so, ja, inklusive Gericht, dass das wirklich was wird. Ich, ja, es gibt da noch einen ein Engel, ja, auch da kann man gucken, das Kartellrechtliche, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Ja, wir hatten ja die Folge mit dem Sebastian Luwen zum Kartellrecht, aber jetzt hier ganz anderer Engel, wenn jetzt, was passiert eigentlich, wenn jemand seine Datenzugangsansprüche geltend macht und dann gekündigt wird von dem Hersteller, ja, der dann sagt, oh nee, mit euch will ich aber eigentlich gar nicht mehr zusammenarbeiten. Gut, das vernetzte Produkt ist ja meist im Eigentum desjenigen, der es nutzt, insofern kommt der gar nicht so leicht raus, aber das haben wir schon auch an der einen oder anderen Stelle gehört, dass Leute da zögerlich sind, ihre Ansprüche geltend zu machen, und dann hätte man die Zusatzfrage, ja, gibt es da jetzt, kann man vielleicht kartellrechtlich was machen, aber das sehe ich noch weniger schnell kommen, ne? Weil da stellen sich auch ein paar juristische Fragen, die nicht so ganz geklärt sind.
Gut, also das heißt für uns Bußgeld, naja, ist noch nicht mal das Gesetz durch, da müssen wir warten, Ansprüche gerichtlich durchsetzen, dauert eine Weile zumindest, bis man da ein Ergebnis hat. Also eigentlich Zwischenfazit, doch wahrscheinlich der beste Weg, sich zusammenzusetzen und irgendwie über den Verhandlungswege, ne? Also vielleicht Einkaufsposition nutzen, Verhandlungspositionen überdenken und clever vorgehen und vor allem miteinander reden.
Absolut. Das hat man ja nun an vielen Stellen, wo, ja, wir können jetzt das 10. Mal das Windenergiebeispiel hervorholen, aber was einfach ein schönes ist, weil es diese Diskussion gibt und zeigt, dass da eben auch Bewegung reinkommt im Markt.
Ja. Bei der DSGVO erinnern wir uns, da ist das also eher Unschönes passiert, da gab es eine Abmahnwelle. Relativ bald haben wir das hier auch zu erwarten, Martin?
Ja, also bei der DSGVO hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis dann die Abmahnwelle kam. Dann gab es diese komischen Sachen, Google-Fonds, Abmahnungen und so. Ja, die jemand, der jetzt abmahnen möchte aus dem Data Act, es gibt ja durchaus Informationspflichten zum Beispiel. Ja, also jetzt nicht, der gibt mir nicht den Datenzugang, sondern er verhält sich nicht rechtskonform. Zum Beispiel ein Händler belehrt nicht darüber, wie man denn nun an seine Daten herankommt. Händler, die mit vernetzten Produkten handeln, ja, das wäre möglicherweise eine Marktverhaltensvorschrift und dann auch abmahnfähig. Aber da gibt es schon relativ große Baustellen. Aus Sicht des Abmahnenden wäre das auch einigermaßen riskant, sich drauf zu stürzen. Ja, was ist eine Marktverhaltensvorschrift? Bin ich selber compliant? Ja, wenn ich Wettbewerber bin, ist schon auch die Frage, ob ich mich da sozusagen im Glashaus sitzend mit Steinen bewaffnen möchte. Also die Abmahnwelle sehe ich auf keinen Fall. Was schon passieren könnte, ist, dass man hier und da Abmahnungen bekommt, ob die dann von Wettbewerbern
kommen. Martin, ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du hast recht. Ich fürchte, dass es da durchaus einige gibt, die in den Startlöchern stehen, weil sie das als Businessmodell haben. Ne? Also da haben wir schon einiges gesehen an Organisationen, die dann auch so eine scheinbare Opportunity aufspringen. Beim B2C-Geschäft vielleicht am eher, weil da dann schon auch mehr Erfahrung bei diesen Abmahnungen besteht, aber im B2C-Geschäft hoffentlich nicht. Ich hoffe, du hast recht. Du hast recht, dass es keine Abmahnwelle gibt. Das bringt uns alle nicht weiter und ist der Sache nicht dienlich.
Null dienlich. Das wäre dann richtig, auch schlecht übrigens für den Data Act insgesamt und für das Konzept, wenn jetzt ausgerechnet irgendwelche, sagen wir mal, sekundären Informationspflichten dazu führen, dass der Data, dass das Abmahnungen gibt, und unter Berufung auf Nichteinhaltung Data Act und das dann als Bürokratiemonster als erstes die Runde macht. Das wäre natürlich nicht toll und nicht das, was es werden soll. Also
vielleicht ist das auch gleich ein Hinweis oder ein Aufruf an die noch nicht offiziell benannte Behörde, da Klarheit zu schaffen, um die Möglichkeiten hier im Grunde unberechtigt, unlauter vielleicht sogar abzumahnen, dem Riegel vorzuschieben oder das einzubannen. Das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn da auch von offizieller Seite etwas Klarheit bestehen würde. Soweit sind wir aber noch nicht.
Soweit sind wir nicht. Mal gucken, was da kommt. Da wäre ich auch skeptisch, dass die sich da aus dem Fenster lehnen. Ist letztlich eine UWG-Frage, ob das abmahnfähig ist oder nicht. Aber wird man auch sehen. Überhaupt, ob Verbände sich des Themas annehmen werden, wäre ich ein bisschen skeptisch. Ich habe ein Parallelthema Thematik. Seit Anfang des Jahres habe ich eigentlich zwei Themen, die neu waren, mit denen ich mich jetzt sehr viel beschäftige. Das ist das Data Act-Thema, das andere ist das Barrierefreiheitsthema, wo wir Ende Mai das Gesetz in Kraft haben treten sehen. Und da ist, gibt es bisher keine einzige Abmahnung. Ja, da liegt es wahrscheinlich daran, was keiner weiß, weil niemand sich rechtskonform verhält, weil das Gesetz einfach so schwierig ist. Aber da sehe ich schon so ein bisschen Parallelen, auch wenn es ganz andere Bereiche betrifft. Ja, nächste Frage und dann jetzt endlich mal vielleicht zu den Chancen, um die es uns ja hier eigentlich auch geht. Prediction 5 sozusagen, was meinst du, wird es Startups geben, vielleicht im nächsten Jahr oder so, die im Wesentlichen mit Daten von Kunden aus dem Data Act operieren?
Ja, da knüpfst du wunderbar an das, was ja Damian von Böselage, den wir hier auch als einen Gast hatten, Damian zur Erinnerung an die unsere werten Zuhörer, ist einer der Mitautoren des Data Acts, sitzt im Europaparlament und insoweit ganz nah dran an der eigentlichen Idee des Data Acts und der Zielrichtung. Und er hatte hier nochmal ausgedrückt, also er wünscht sich, wie hat er es genannt, nicht ein Daten mehr, sondern Fluid Data, ein Fluid Data Market. Also möglichst viele Daten, die vielseitig genutzt werden können. Und hat dann auch ausdrücklich erwähnt, wenn ich jetzt hier nicht Parlamentarier wäre, ich würde ein Startup aufmachen und hier mit diesen Daten, die insbesondere bei den Endkonsumern, bei den Privaten dann zur Verfügung stehen, die würde ich einsammeln, daraus machen. Wird es da Startups geben? Ja, vielleicht, aber eher überschaubar. Ich glaube, die größte Chance ist eigentlich im B2B-Geschäft, dort, wo Unternehmen, häufig kleine Unternehmen, vielleicht noch Startups oder Scale-Ups, heute schon ein datenbasiertes Geschäftsmodell haben. Also heute schon mit Daten agieren, heute vielleicht einen Service anbieten. Ich erinnere da an das eines der ersten Gespräche mit dem Geschäftsführer und Gründer von Turbit im Windenergiesektor, der genau das macht, ne, der Daten einsammelt von verschiedenen Quellen und damit den Windparkbetreibern hilft, ihre Operations, ihren Betrieb sehr viel effizienter zu gestalten. Also das wird es, glaube ich, durchaus mehr und mehr geben. Da sehe ich die größten Chancen durchaus hier und dort auch bei den Nutzern direkt. Aber ich glaube eher, dass es die Unternehmen sind, die eine kleine Nische gefunden haben, wo sie für größere oder andere Unternehmen in speziellen Sektoren, immer sektorspezifisch, einen Service-Gedanken mitbringen, einen Service verbessern und da natürlich die Daten nutzen. Und die KI, die immer mehr kann, die wird da das Ihrige dabei zu beitragen, dass diese Daten auch wirklich gut genutzt werden können. Also da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig spannende Zeit und die EU hat da grundsätzlich auf das richtige Pferd gesetzt und insoweit hoffentlich einen neuen Datenmarkt erschlossen.
Ja, also ja, absolut und vielleicht hier nochmal der ausdrückliche Aufruf. Es ist auch Aufgabe von uns als Beratern, ja, sei es Rechtsberatern, sei es Digitalisierungsberatern, wie du es vor allem bist, ja, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Chancen gibt. Ich habe gerade gestern bei einem Mandanten gesessen, KI, ja, und Daten und dann ging es um die Software und da kommen sie nicht an die Daten nicht rein, die wollen immer so viel Geld haben für die Schnittstellen und so weiter. Ja, ich habe jetzt einen Follow-up-Termin zum Data Act. Es ist einfach, ja, die dürfen die Daten so haben, um die es da ging. Ja, und auch da, es geht nicht darum, da jetzt böse Anwaltsschreiben zu verfassen, sondern es geht darum, überhaupt dieses Bewusstsein zu kreieren bei den Leuten, die mit Daten zu tun haben und ihnen zu sagen, hey, ja, du musst jetzt auf die Daten nicht verzichten, weil sie was kosten oder weil es schwierig ist, ranzukommen. Ja, sprich mit den Leuten, die sie haben, wenn sie anfallen bei der Nutzung eines vernetzten Produktes, einer Maschine, ja, whatever, dann habt ihr jedenfalls einen Anspruch, diese Daten auch zu nutzen und dann fragt doch da mal nach. Ja, und da, ich glaube, das sind die kleinen Bausteine, die ich vorhin schon erwähnt hatte, oder die Steine, die vielleicht ins Rollen kommen. Und da haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen eine Mitverantwortung, dass das dann sich auch herumspricht, diese Idee.
Ja, also das war jetzt mehr oder weniger die Nutzerseite. Jetzt gucken wir noch auf die andere Seite, auf die Seite der vereinfachten Welt, in der wir jetzt hier den Data Act vorstellen, Nutzer und Hersteller, auf die Seite der Hersteller. Was glaubst du denn, was da passieren wird? Also vorhin haben wir es schon mal angedeutet, nicht alle sind begeistert, einige haben schon Vorkehrungen getroffen, vielleicht auch vertraglicher Art, aber wird es vor allen Dingen, wird es eine Flucht in die DSGVO geben?
Ja, Da müssen wir vielleicht ganz kurz ausholen. Für die, die jetzt hier den Data Act in- und auswendig kennen, ist es jetzt keine riesige Überraschung. Aber eine der ersten Aha-Erlebnisse, die ich hatte mit dem Data Act, war, dass ich gesehen habe, also ja, die Hersteller, die du gerade ansprichst, dürfen ja ab heute die Daten nur noch, Daten, die bei der Nutzung von vernetzten Produkten, die sie ihren Kunden zur Verfügung gestellt haben, verkauft, verliest, whatever, nur noch selber nutzen, wenn sie einen Datenlizenzvertrag schließen. Das ist der Grundsatz. Das heißt, sie müssen sich vertraglich eine Grundlage schaffen, dass sie diese Daten weiter nutzen dürfen. Die Hersteller, die bis jetzt immer dachten, das ist doch unsere, mehr oder minder unsere Daten, die fallen zwar beim Kunden an, aber wir dürfen sie nutzen. Ja, dieser Datenlizenzvertrag. Und dann gibt es aber die Aussage im Data Act, das gelte nur, wenn es keine personenbezogenen Daten sind. Wenn es personenbezogene Daten sind, dann braucht es diesen Datenlizenzvertrag nicht. Und deshalb ist dann so ein bisschen gemutmaßt worden, hey, meist von IT-Juristen ja, mit so ein bisschen Schmunzeln, naja, dann sagen wir jetzt alles, es sind jetzt eh personenbezogene Daten, es ist doch eher alles Personenbezug und deshalb brauchen wir diesen Datenlizenzvertrag nicht. Ich glaube trotzdem nicht, dass es diese Flucht in die DSGVO geben wird. Es wird immer wieder Versuche geben, ja, aus dem Data Act herauszufinden, sei es über Geschäftsgeheimnisse, sei es eben über dieses DSGVO-Thema. Aber ja, eine Rechtsgrundlage braucht es ja trotzdem, um die Daten zu verarbeiten aus Herstellersicht. Ne, wenn es personenbezogene Daten sind, dann sind wir drin in der DSGVO und dann ja, braucht es vielleicht eine Einwilligung, braucht es auch eine vertragliche Grundlage, ja, möglicherweise helfen berechtigte Interessen. Alles schön und gut, aber man muss sich trotzdem Gedanken machen und ob das jetzt dann wirklich so ratsam ist, da zu antworten, nee, also wir brauchen den nicht, was sind ja alles personenbezogene Daten von euren Kunden. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann der ein oder andere aufwacht und sagt, na Moment, wieso dürft ihr die Daten unserer Kunden nutzen, die bei der Nutzung dieses eures vernetzten Produktes anfallen? Wo soll denn da eigentlich die Rechtsgrundlage sein? Also die Diskussion, glaube ich, die könnte backfiren, ne? Die könnte nach hinten losgehen, diese Diskussion.
Ja, dann bleibt noch das Thema des Geschäftsgeheimnisses. Das ist ja dann letztendlich, wir erinnern uns, in der letzten Phase des sogenannten Trilogs, letzten Verhandlungsphase vor Verabschiedung des Data Acts, ist das nochmal hochgepoppt und es wurde stark drum gerungen, wie werden die Geschäftsgeheimnisse genutzt. Das wird sicherlich eine ganz spannende Frage sein. Das wird eine Frage sein, die vor Gericht landet, denke ich mal. Ne? Ja. Denn das ist höchst kritisch, also wahrscheinlich die kritischste Frage an sich. Welches sind die Geschäftsgeheimnisse? Wann kann ich sie überhaupt mich verweigern, die rauszugeben? Also da gibt es viele Unklarheiten, zumindest aus der Sicht der Hersteller. Und das wird noch interessant werden. Man kann nur hoffen, dass wir jetzt kein sich vergraben in diesen Positionen sehen werden, sondern ein aufeinander zugehen. Denn das haben wir auch gesehen und immer wieder gehört, Martin, ne? Dass wenn man mal miteinander redet, dann stellen die Beteiligten eigentlich fest, also gerade die Hersteller auch, sie sind nicht nur Daten zur Verfügung stellende, sondern sie sind auch Nutzer des Data Acts, also Nutznießer. Also so einfach ist es gar nicht. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, sind auch viele Nutzer plötzlich nicht nur Nutzer, sondern haben auch irgendwelche Datensätze, die sie möglicherweise teilen müssen oder vielleicht wollen. Also da ist viel Potenzial drin. Deshalb wieder hier unser gemeinsamer Aufruf, sucht nicht nach den Gründen und den Möglichkeiten, sich irgendwie rauszuziehen, sondern proaktiv aufeinander zugehen und gemeinsamen Nutzen schaffen. Das wäre sehr schön.
Super. So, jetzt ist der Data Act, kommen wir zur nächsten Frage, ja ein europäisches Gesetz. Aber wie wir wissen, entfaltet er ja schon solche europäischen Gesetze ein bisschen Wirkung nach draußen. Was wäre deine Prognose? Was macht der Data Act mit dem Rest der Welt, mit Unternehmen in Asien, in Amerika, in sonstigen Europa?
Ja. Also einmal nochmal für diejenigen, die da nicht so tief drin sind, ganz klare Aussage, der Data Act gilt, egal wo jemand sein Hauptquartier hat, er gilt, sobald und sofort jemand vernetzte Maschinen in Europa verkauft, zur Verfügung stellt. Ja? Also es geht um den Nutzungsbereich. Wenn das in Europa ist, dann, also in der EU, dann gilt der EU Data Act. Also das ist erstmal die Grundaussage. Da wird es einige Überraschungen geben. Da wird es eine ganze Reihe von Unternehmen geben, denen das überhaupt nicht klar ist, die es nicht auf dem Horizont haben und plötzlich da auch agieren müssen. Aber deine Frage zielt, glaube ich, eher so auf die Wirkung im Großen und Ganzen strategisch gesehen. Also da ganz simpel ausgedrückt, ich glaube, da wage ich mal eine These, ganz grob gesagt, ja, verzeiht mir die Vereinfachung hier, die Amis werden sich ein Mist drum kehren. Ja, die werden einfach mal ihr Ding weitermachen und so ähnlich wie wir das jetzt auch sehen bei DMA und DSA, also Digital Services Act und Digital Markets Act, wo die Politik genutzt wird. Ja, da wird wirklich gestänkert gegen diese Digitalgesetze und gedroht. Und zum Teil sogar Verbindungen hergestellt zwischen diesen Gesetzen, die die amerikanischen Unternehmen benachteiligen angeblich und den Zöllen. Also das wird politisch ausgenutzt und ausgeschlachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass das ansatzweise nicht in der gleichen Dimension, aber ansatzweise auch dort passiert. Also ich glaube, dass viele Unternehmen, einige werden compliant sein, versuchen da keinen Ärger zu kriegen, aber andere werden erst recht erstmal abwarten. Das, glaube ich, ist die amerikanische Sicht. Wird Amerika davon irgendwas übernehmen? Nein, das glaube ich nicht. Das ist viel zu kompliziert. Ja, der Data Act ist ja komplex als horizontales Gesetz mit den sektoriellen Auslegungen und so weiter. China sehe ich ganz anders. Da glaube ich, wird genau das Gegenteil passieren. Also ganz mal mutige These. Die Chinesen werden am meisten profitieren vom Data Act. Warum? Weil sie es eh schon gewohnt sind, sehr viel mehr mit Daten zu arbeiten und auch Daten herzugeben, sei es an den Staat oder staatsorientiert gelenkt, auch an andere. Also der Umgang mit Daten ist ein ganz anderer grundsätzlich als in Europa, wo wir sehr darauf achten, weil wir denken, das ist so ein klassisches Asset, das wir schützen müssen. Also ich glaube, die Chinesen werden sich sehr schnell daran gewöhnen, auch an die Techniken, wie man damit umgeht und werden möglicherweise deswegen die großen Nutznießer sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere vom Data Act, so sehen wir das ja auch bei dem Prinzip der Data Spaces in China durchaus auch übernommen wird.
Okay, dass es sozusagen in China ein ähnliches Gesetz geben wird, meinst du? Dass es sozusagen Encouragement zum sein. Data Sharing ja, geben ja. wird. Ja. Ja. Und dann eben, und hier meinst du sozusagen chinesische Hersteller, die ihre Services in Europa anbieten, dass die viel schneller als andere dabei sind, die Daten zur Verfügung zu stellen und einfach zu sagen, ja, dann vielleicht sogar werben damit, dass sie hier vielleicht sogar überobligatorisch Daten teilen.
Exakt.
Und ja, macht Sinn, ja.
Also, wenn du merkst, also deine größten Konkurrenten, die eigentlich die Platzhirsche sind, gerade so im Infrastrukturgeschäft auch, wo wirklich große und viele und teure Geräte verkauft werden, also Einzelbusse oder Schienenverkehr, wo du schwer reinkommst, wenn du merkst, da ist plötzlich eine Tür offen, ja, weil ein wesentlicher Baustein der Beziehung, nämlich die Daten, eigentlich brachliegen oder von den anderen zurückgehalten werden, das ist die Chance. Eine Riesenchance. Ja, also da glaube ich, müssen europäische Unternehmen wirklich aufpassen und genau beobachten, was im Markt sich tut. Und wiederum, damit sind wir bei dem Punkt von vorhin, das ist auch gewissermaßen die Chance für die Nutzer, die vielleicht in Anführungsstrichen unberechtigterweise nicht an ihre Daten kommen, so ein bisschen mehrere Verhandlungspositionen zu nutzen.
Ja. Und dann eben auch, wenn man es zu Ende denkt, ne, auch der Aufruf an die Europäer, lasst euch da nicht überholen. Ihr könnt auch die sein, genau. Die zuerst mit dem Data Act Werbung machen, ja, als Hersteller zu sagen, wir sind nicht nur compliant, sondern wir machen sondern auch viel mehr mit den Daten, wir bieten euch das und das und das an und ihr könnt auch alle Daten haben und so weiter und wir bieten faire Verträge an dafür, dass wir die Daten weiter nutzen zu unser aller Fortkommen.
Ja, und Martin, ich glaube auch, es geht so weit, alle Daten vielleicht nicht, denn da sind schon auch kritische Daten dabei, die man vielleicht nicht so gerne rausgibt. Aber auch wenn da offen drüber gesprochen wird, ich glaube, viele Nutzer sind da sehr verständig. Also wenn Europäer unter sich über das Thema reden, pass mal auf, welche Daten sind denn hochsensibel für euch, gut, dann nehmen wir die außen vor. Ich glaube, da wird man sich einigen können, solange die beiden Seiten gegenseitig verstehen, wo das Interesse liegt. Aber da sind wir häufig gar nicht an diesem Punkt, an dieser Diskussion. Da müssen wir halt hin. So, jetzt haben wir jetzt noch Fragen. Ja, natürlich. Die EU hatte sich etwas überlegt, sehr früh schon. Und zwar, wenn wir wollen, dass der Data Act auch möglichst rasch und unkompliziert in die Praxis umgesetzt wird, dann wollen wir da helfen. Und das machen wir mit Model Contract Clauses, Vertragsklauseln. Wir helfen also dem Markt dort mit vorformulierten Klauseln, die nicht zwingend genutzt werden müssen, aber als Angebot, helfen wir unter die Arme. Was hat es damit auf sich? Werden die verwendet werden? Wird das dem Durchbruch des Data Acts verhelfen?
Ich bin skeptisch. Ja, diejenigen, vielleicht der erste Werbeblock, die davon noch nie gehört haben, sei unsere Folge 9 mit dem Kollegen Matthias Niebuhr ans Herz gelegt, der genau in dieser Kommission war, die du gerade erwähnt hast, der da ganz toll berichtet, was sie da gemacht haben und warum die Klauseln sinnvoll sind. Wer sich damit auseinandergesetzt hat, findet sie auch sinnvoll. Sie sind auf den ersten Blick ein bisschen overwhelming, ja, vielleicht ein bisschen sehr overwhelming, weil sie einfach sehr viele verschiedene Facetten der Datennutzung durch die am Prozess jeweils Beteiligten regeln. Punkt 1 vielleicht sollten wir vorschieben oder vorziehen. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es sie offiziell noch gar nicht. Ja, es ist also, auch die EU-Kommission hat es nicht geschafft, stimmt, vor dem 12. September die Model Clauses zu verabschieden. Wir haben jetzt ein Jahr lang dort Beteiligungsverfahren gesehen. Wir haben du und ich und viele andere da in langen Telefonkonferenzen gehangen und dort versucht, ein bisschen zu verstehen, was die anderen für Probleme haben, um diese Model Clauses noch besser zu machen. Matthias hat uns erklärt, worum es da so auch ging und vor allem ging, aber noch gibt es sie gar nicht. Und ich sehe halt, ja, wenn ein Data Sharing Agreement, sagen wir mal, sich beschränken kann auf, wir sind dazu berechtigt, die Daten zu nutzen, die bei der Nutzung eures Produkts anfallen, Punkt. Ja, dann muss man erst mal begründen, warum man das auch auf 76 Seiten regeln kann. Ne? Also ich glaube, ist so ein bisschen wir haben ja teilweise noch nicht mal die Basics, dass man auch wirklich mal dem Data Act folgt und dann eben solche Data Sharing Agreements, Datenlizenzvereinbarungen schließt. Wer soll jetzt diese ganzen komplexen Klauseln für alle möglichen Einzelfälle nutzen? Aber nochmal der Aufruf an diejenigen, die sich damit ernsthaft auseinandersetzen, schaut rein in diese Klauseln, die es ja nun schon gibt und vielleicht hier und da noch angepasst werden, aber ja, sie sind allemal Anschauungsmaterial. Und wenn man dann in die Feinheiten kommt, dann ist das schon sinnvoll. Und dann sagen zu können, hey, das habe ich mir nie ausgedacht, sondern das sind Model Clauses der EU, ist dann natürlich auch sinnvoll. Auch ein gutes.
Ja, also ich bin ein bisschen optimistischer, Martin. Ich glaube, dass nach dem ersten Schock der Komplexität, nicht nur des Data Act, sondern auch dieser Klauseln, steckt schon viel, viel Kluges auch drin. Ich glaube, dass beim Formulieren von nochmal sektorspezifischen Musterverträgen, da glaube ich, wird von Verbänden vielleicht oder also von Multiplikatoren werden Klauseln übernommen werden. Das ist die Chance. Das ist die Chance auch für diese Klauseln. Wird das Einzelunternehmen diese Verträge übernehmen? Im Einzelfall hier und dort schon, aber eher die Ausnahme. Hm.
Ja, sehr guter Punkt. Also es ist jedenfalls zu wünschen, dass die jetzt nicht im Sande verlaufen. Es ist auch gleichzeitig zu wünschen, dass sie nicht das Schicksal erleiden wie die Standard Contractual Clauses im Datenschutz, die einfach unterschiedslos ohne Sinn und Verstand verwendet werden, egal ob sie passen oder nicht, weil Privilegierung. Und niemand versteht sie so richtig und hält sich da dran, sondern es ist halt Paperwork. Ja, das wäre auch nicht gut, aber ich glaube, da haben die Model Clauses, die sind ein bisschen flexibler, jetzt im Data Act da schon eine bessere Chance, eine längere Halbwertszeit zu haben. Genau, ja, so, dann vielleicht, wenn wir auf die Zielgerade unserer kleinen Predictions-Folge hier einbiegen, nochmal die Frage und mehr auf die Chancen geschaut. Wenn du jetzt 12 Monate oder sagen wir mal bis Ende 26 schaust, werden wir aus deiner Sicht 10 coole Beispiele haben, wie der Data Act Mehrwert schafft?
Also da bin ich Optimist. Ich glaube, Martin, du und ich, wir beide werden bis Ende nächsten Jahres 10 gute Beispiele haben, mit denen wir uns auch unterhalten haben und die wir hier auch hoffentlich dann vorstellen können, weil sie nämlich in unserem Podcast auftauchen. Ich bin da sehr zuversichtlich, auch deswegen, weil wir es zum Teil ja schon sehen. Also nochmal der Hinweis auf Turbit an dieser Stelle. Das ist so ein Beispiel, ein Unternehmen, das gibt es seit ein paar Jahren, aber jetzt und mit einem Geschäftsmodell, das eigentlich perfekt passt hier zum Data Act oder umgekehrt. Solche Unternehmen werden auch neu entstehen, ja, und wir werden von ihnen hören und wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass von ihnen gehört wird, hoffe ich sehr.
Ja, also da teile ich deinen Optimismus. Ich glaube auch, dass wir jetzt, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder zusammenfinden und unsere Predictions durchgehen, da nicht lange suchen müssen, um 10 gute Beispiele zu finden. Wir stehen bereit. Ich sollte vielleicht an der Stelle mal unseren Data Navigator Workshop erwähnen, Hubertus. Am 28. November werden wir uns zum in Berlin zusammenfinden und haben einen ganz tollen Workshop geplant, der auch einen kleinen Unkostenbeitrag erheben. Schaut mal in die Shownotes oder einfach unter data-navigator.eu, um da noch ein paar mehr Sachen zu erfahren. Und dort erhoffen wir uns natürlich auch, dass Leute, die in Unternehmen arbeiten, die aus Daten Mehrwert generieren wollen, da teilnehmen, um so ein bisschen ihre Chancen da zu sehen. Es können kleine Unternehmen sein, es können Startups sein, es können aber auch sehr große Unternehmen sein, können private, können öffentliche Unternehmen sein. Die Chancen, die der Data Act bietet, sind mannigfaltig.
Ja, nach dem kleinen Werbeblock nochmal eine Abschlussfrage an dich, auch Martin, oder an uns beide. Wenn wir mal so in die Zukunft, in die Glaskugel ein zweites Mal gucken und auf die möglichen Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse, wird es zum Data Act oder zu dem Umfeld des Data Actes die ein oder andere Schlagzeile gegeben haben in der Wirtschaftspresse, in der allgemeinen Presse in 12 Monaten? Was glaubst du?
Also ich glaube, man müsste schon ziemlich auf die letzten Seiten der Wirtschaftspresse gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass die Brand 1 einen guten Artikel macht dazu, wenn sie ein gutes Startup finden. Ja, dass es jetzt auf der FAZ-Startseite kommt oder beim Manager-Magazin. Weiß ich nicht. Wenn man überlegt, welche möglichen Schlagzeilen es da gibt, es könnte ein Startup sein, das wäre die positive Nachricht. Klagen oder Bußgelder handeln. Da war ja meine Prognose ohnehin, dass wir da wenig sehen werden nächstes Jahr. Das heißt, da wird es eher nicht liegen. Es könnte Beschwerden von Herstellern sein, dass die es schaffen, sowas reinzudrücken in die Zeitungen. Dass das, wie schwierig das doch alles sei mit dem Data Act. Es könnte ums Cloud-Switching gehen. Da kann man eigentlich auch gute Cases draus machen, dass Leute, Unternehmen wirklich davon profitieren. Aber da ist ja die Umsetzungsfristen oder die Fristen zum Krafttreten noch ein bisschen länger. Ich bin skeptisch, dass wir wirklich große Artikel finden, aber irgendwas wird es schon geben und dann wird es wahrscheinlich eher um die Chancen gehen, hoffentlich.
Ja, das Chancen glaube ich auch. Und siehst du, da glaube ich, da bin ich optimistischer. Ich glaube, der Data Act wird zwar nicht mit dem direkten Bezug auf seinen Namen Data Act in der Schlagzeile stehen, aber indirekt. Ich glaube, dass der Data Act tatsächlich zum Beispiel, jetzt, ich denke mal, zwei Beispiele, also unser Windsektor, den kennen wir ja ganz gut. Wir haben da enorme Herausforderungen im Energiesektor. Und der Data Act, so wie er angelegt ist, kann ja einen echten Mehrwert, einen echten Beitrag leisten, wenn er vernünftig genutzt, verstanden und genutzt wird, um eine größere Stabilität in das Energienetz zu bekommen, damit auch die Preise zu stabilisieren. Also Dinge, die wirklich von politischer Bedeutung sind. Und solche Schlagzeilen werden wir sehen. Und da werden wir beide zumindest und hoffentlich der eine oder andere der Zuhörer hier auch dann entweder mittelbar erkennen, dass dahinter auch der Data Act steht oder vielleicht sogar nicht in der Schlagzeile, aber dann irgendwo im Text einen Verweis auf den Data Act finden. Und das gilt auch, glaube ich, zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr. Auch dort Riesenherausforderungen, den umzugestalten, muss digitaler werden, das wissen wir, flexiblere Fahrpläne und so weiter, Umstellung auf die E-Busflotte. Das sind Riesenherausforderungen und wenn da mehr Daten zur Verfügung stehen, die heute schon existieren, dann kann diese Umstellung, dann kann der Betrieb deutlich besser und schneller effizient gestaltet werden. Und auch das ist eine Schlagzeile wert, vermutlich wieder mit einem versteckten Hinweis auf den Data Act. Also insoweit, wir werden darauf achten, Martin, du und ich. Und wir werden in einem Jahr, ich glaube, das können wir hier versprechen, werden das eine oder andere hoffentlich an Schlagzeilen oder an Artikeln vorstellen, wo wir auch deutlich machen können, hier hat der Data Act auch seinen Beitrag geleistet.
Absolut, teile ich. Und vielleicht auch die Bitte an die Zuhörenden da draußen, wenn ihr solche Beiträge seht, wenn ihr ein Startup seid oder wenn ihr Leute kennt, die sich damit auseinandersetzen, alles, was wir tun können, um dem Data Act eine größere Veröffentlichung sozusagen zukommen zu lassen, sollten wir das machen. Es kann eigentlich kein Digitalisierungsprojekt, es kann eigentlich kein Datenprojekt in größeren Unternehmen geben, die ohne den Data Act mitgedacht werden, ohne den Data Act dort mitzudenken, weil einfach die Datenbasis viel größer werden kann. Wir haben KI-Projekte, wo Daten aus dem Data Act eine Rolle spielen. Also je länger man sich damit befasst, und wir tun es ja jetzt schon ziemlich lange, je mehr sieht man das Potenzial und wundert sich, dass es nicht noch viel mehr gehoben wird. Gut, damit würde ich sagen, haben wir 10 kleine Predictions zusammen. Wir werden mal die noch irgendwie verschriftlichen, dass wir sie auch dann in 12 Monaten überprüfen können und uns dann ein bisschen dran messen lassen können. Dann machen wir dann die Auswertungsfolge und beschäftigen uns dann mit dem nächsten Jahr und schauen mal, wie gut wir da gelegen haben, ob es jetzt wirklich noch kein Bußgeld gibt. Eine Behörde werden wir hoffentlich haben bis dahin. Und ja, freuen uns über euer Feedback, wie immer, sei es einfach in einem Form von Bewertungen hier in eurem Podcast-Player eurer Wahl, noch lieber eigentlich, wenn ihr uns schreibt, anruft oder wissen lässt, was ihr so von dem Data Act haltet. Herzlichen Dank und Hubertus, ich übergebe
ja, auch
zum Schlusswort, wenn du möchtest.
Nee, hast du wunderbar gemacht. Ich freue mich nur auf die Sendung, also unser kleines Zwiegespräch in einem Jahr. Einer von uns beiden wird gewonnen haben. Ich glaube, das ist eine Flasche schönen Rotwein wert für den vom Verlierer den Gewinner. Lässt sich drauf ein?
Sehr gut, darauf lasse ich mich ein, ob schon der Berliner wahrscheinlich eher Bier mitbringt, aber ich finde auch eine gute Flasche Rotwein in Berlin. Aber ich gewinne ja, Hubertus, insofern.
Alles so. Klar. Prima. Ich drücke dir diesmal nicht die Daumen, aber ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die Gespräche mit dir. Das macht immer Spaß und an alle anderen auch. Macht Spaß, euch im Hintergrund zu wissen und vor allen Dingen hoffentlich der Funke so ein bisschen übergesprungen. Bei einigen wissen wir das schon. Wir haben ja alle gemeinsam eine super Chance. Also bleibt dran. Wir freuen uns auf weitere Teilnehmer an unserem Podcast. Nächste Woche haben wir, nächsten kommenden Montag, jetzt in 3 Tagen gibt es eine Pause, weil wir heute dabei sind. Aber die Woche drauf könnt ihr euch auf eine neue Folge freuen.
Prima. Bis dahin. Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.